Es geht also heute weiter mit Schatzkiste Bibel, die zweite Predigt. Wie liest man sie? Und wenn man sich, also wenn ich darüber spreche, wie man sie liest, dann muss man auch ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich drin. Ja, also auch ein bisschen um Inhalt, was finde ich da eigentlich, damit ich weiß, was ich lesen soll. Bevor ich anfange, einen kurzen Nachtrag zur letzten Predigt. Vielleicht hat der eine oder andere das ja auch mal nachgeguckt, keine Ahnung. Ich habe gesagt so, und zwar auf die Frage, wer hat eigentlich die Bücher des Neuen Testaments ausgewählt, auf die Frage, hat die katholische Kirche das gemacht? Könnt ihr euch daran erinnern? Hat jemand nachgeguckt? Hat es die katholische Kirche gemacht? Hat keiner nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, weil ich habe auch gesagt, ich weiß gar nicht, wann die katholische Kirche eigentlich gegründet worden ist. Keine Ahnung. Bei der evangelischen Kirche weiß man das so ungefähr, also ich kann es jetzt auch nicht auf dem Datum sagen, aber da weiß ich das ungefähr, ne? Mit Luther und so weiter, aber bei der katholischen hatte ich keine Ahnung. So, deswegen, die katholische Kirche beruft sich darauf, dass sie zu Pfingsten entstanden ist. Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes, wir sagen, da ist Gemeinde und Kirche entstanden, überhaupt grundsätzlich, da hat Jesus seine Kirche gegründet. So, und darauf beruft sich die katholische Kirche, das heißt, da ist Kirche überhaupt erst entstanden und bis 450 nach Christus gab es nur eine Kirche. Die wurde natürlich immer größer, je mehr Gemeinden dazu kamen, je mehr das Evangelium ausgebreitet worden ist, desto mehr Gemeinden kamen auch dazu und es bildeten sich natürlich auch Strukturen mit der Zeit. Ja, da wurden dann Gemeinden in Regionen zusammengefasst, da gab es dann auch Leute, die dem vorgestanden haben, also nicht nur der Gemeinde, sondern auch Bereichen, mehreren Gemeinden und so weiter. Also dadurch sind dann mit der Zeit immer mehr Strukturen gewachsen. Und erst 450 nach Christus gab es einen Streit innerhalb der Kirche und sie hat sich geteilt in die Orthodoxen und die römisch-katholische. Also eigentlich ist der Anfang der römisch-katholischen, wenn man so will, der römisch-katholischen, ist erst 450 nach Christus. Vorher war es eine Kirche. Und alle Kirchen, alle christlichen Kirchen berufen sich eigentlich darauf, sie sind zu Pfingsten entstanden. Aber wenn man es genau nimmt und wenn man also dieser Definition folgt, dass die katholische Kirche zu Pfingsten entstanden ist, hat die katholische Kirche auch die Bücher des Neuen Testaments ausgewählt. Aber es war nicht die katholische Kirche, die wir heute kennen, mit dem ganzen Institutionen und so weiter, sondern das war die Anfangszeit, wo es diese Struktur noch nicht gab. Nur das nochmal zur Erklärung und auch Richtigstellung, weil ich gesagt habe, das war nicht die katholische Kirche. Gut, ich bin 1977 zu einem evangelischen Jugendkreis gekommen. Und aus meiner Sicht war ich damals noch nicht gläubig. Eigentlich bin ich wegen einem Mädchen dahin gegangen. Aber ich bin da reingekommen, ich habe die Bibelarbeiten mitgemacht und habe gemerkt, irgendwie nehmen die Bibel richtig ernst und denen ist das wichtig. So, und nach den ersten Monaten, nachdem ich die ganzen Jugendstunden da mitgemacht habe, habe ich mir vorgenommen, gut, im Urlaub liest du mal die Bibel. So, und das war die Bibel, die ich damals hatte zu Hause. Die hatten wir noch zu Hause irgendwo im Bücherregal. Und dann habe ich die mit in den Urlaub genommen und dann habe ich angefangen zu lesen. Von vorne an, wie man ein Buch halt liest. Ne? Man fängt vorne an und dann liest man durch. Zu Anfang war das auch okay. Ne? Das war interessant, das konnte man gut lesen. Das war Erzählung, Geschichte, nicht Geschichte, so wie sie nachher in der Schule war, sondern wirklich so Erzählgeschichte. Und das fand ich schon interessant. Bis ich dann zu den ersten Geschlechtsregistern kam und gedacht habe, was ist das denn? Und spätestens bei Hiob hat mein Verstand irgendwie ausgesetzt und ich habe nicht mehr viel verstanden, was passiert da eigentlich, warum, wieso, weswegen. Aber ich habe tatsächlich durchgehalten, ich habe weitergelesen, aber von vorne bis hin. Mir hat niemand gesagt, wie soll ich eigentlich mit der Bibel umgehen? Wo fängt man eigentlich an mit der Bibel? Weil ich habe gedacht, das ist ein normales Buch. Ist es nicht. Habe ich letztes Mal schon gesagt, 66 Bücher. Und ja, als Anfänger würde ich keinem raten, unbedingt beim Alten Testament anzufangen. Ich habe letztes Mal schon mal kurz gesagt, in der Bibel ist die Heilsgeschichte eigentlich von vorne bis hinten drin. Das heißt, wir Menschen haben uns von Gott abgewandt, aber Gott hat von Anfang an einen Plan gehabt, wie er uns wieder mit sich versöhnt. Und das ist hier drin enthalten. Aber das wichtigste Ereignis dabei, bei dieser Versöhnung, das war, als Jesus auf die Erde kam, als Sohn Gottes und für uns gestorben ist. Und deswegen ist es sinnvoll, genau da auch anzufangen. Und das steht in den Evangelien. Am Anfang des Alten Testaments, des Neuen Testaments stehen viermal die Geschichte von Jesus, wie er geboren wurde, wie er gelebt hat, wie er verkündigt hat und wie er gestorben ist. Warum viermal? Es gibt kein Buch in der Bibel, beziehungsweise kein Ereignis in der Bibel, was so oft geschildert wird. Warum viermal? Das liegt daran, erstens, weil es so wichtig ist und zweitens, weil jedes Evangelium seine Besonderheit hat und deswegen auch gut und wirklich interessant ist zu lesen. Markus, das zweite Evangelium, ist ganz kurz und prägnant. Das ist auch das kürzeste Evangelium, ganz kurz und prägnant. Er bringt Dinge auf den Punkt, lässt manches, was ihm unwichtig erscheint, auch weg. Ganz kurz, knapp. Wahrscheinlich war das eine Predigt von Petrus, die der Markus aufgeschrieben hat. Deswegen ist sie so relativ kurz. Auch Petrus ist wahrscheinlich gesagt worden, predige nicht immer so lange. Lukas dagegen. Lukas ist sehr ausführlich und sehr detailliert. Im Lukas-Evangelium finden wir Dinge, die in den anderen gar nicht vorkommen. Sehr detailliert, sehr genau und entsprechend natürlich auch ein bisschen umfangreich, aber es lohnt sich auch da Dinge zu entdecken, die wir bei den anderen gar nicht finden. Dann Matthäus. Matthäus legt ganz großen Wert darauf, immer wieder den Bezug zum Alten Testament herzustellen. Er zitiert immer wieder alttestamentliche Stellen und weist damit darauf hin, guck mal, das steht schon im Alten Testament und das hat sich in Jesus erfüllt. Ja, also diese Querverweise sind bei Matthäus zum Beispiel eine ganz besondere Sache. Diese drei erzählen im Grunde die gleichen Ereignisse und trotzdem unterschiedlich. Aber eigentlich alle aus einer Sicht. Sie beschreiben das Leben von Jesus. Und das vierte Evangelium, das Johannesevangelium, ist nochmal wieder was ganz Besonderes. Johannes hat es auch nicht gleich nach dem Tod von Jesus geschrieben, sondern später. Und Johannes beschreibt in seinem Evangelium Jesus als den Sohn Gottes. Also nicht nur so sein Leben, er ist auf die Erde gekommen, die anderen erwähnen auch, dass er Sohn Gottes ist, aber Johannes hat noch eine viel breitere Sicht. Das sieht man schon am Anfang, da sagt er so, er ist Schöpfer Himmels und der Erden. Also er ist nicht erst auf die Erde gekommen als Baby und es hat nur aufgebaut. Er ist Schöpfer Himmels und der Erden. Es gab ihn schon vorher und es gab ihn auch hinterher. So, das beschreibt Johannes und das bringt er in seinem Evangelium wieder auch rein. Dazu hat Johannes eine ganz besondere, ich würde schon sagen, poetische Sprache. Er drückt manche Dinge in kurzen Sätzen und Worten aus und hat da so viel drin, so viel Inhalt drin, das ist schon etwas Besonderes zu lesen. So, das zu den vier Evangelien. Also es lohnt sich, sie zu studieren. Und wo fängst du jetzt an? Ich habe dir mal ein bisschen so beschrieben. Also Markus ist gut, wenn du dir erstmal einen Überblick verschaffen willst, was war eigentlich mit Jesus? Einen kurzen Überblick. Manche sagen so, das Johannesevangelium eignet sich ideal, um Jesus kennenzulernen. Das darfst du selber entscheiden. Es gibt nicht die Formel, du musst da oder da anfangen. Grundsätzlich fang irgendwo bei den Evangelien an. Du kannst auch bei dem ersten, bei Matthäus anfangen und alle vier nacheinander lesen. Und dann wirst du merken, ja, vieles kommt dir bekannt vor, manches ist sogar identisch und trotzdem jeder beschreibt es auf seine Art und Weise. Was du nicht erwarten darfst bei den Evangelien, dass es ein geschichtlicher Bericht ist, wie wir ihn heute kennen, mit Jahreszahl und dann ist dann genau dann und das passiert. Manchmal legen die Schreiber nicht unbedingt den Wert darauf, die richtige chronologische Reihenfolge in den Evangelien abzubilden, sondern ihnen ist viel wichtiger, was ist passiert, aber nicht genau in welcher Reihenfolge. Manchmal fassen sie einfach Wunder zusammen, die Jesus getan hat, aber die waren nicht unbedingt alle zeitlich an der da einzuordnen. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist aber auch nicht so wichtig. Wir wollen einen Eindruck davon kriegen, wer ist eigentlich Jesus. Und das finden wir in den Evangelien. Das nächste große Buch danach ist die Apostelgeschichte. Und die steht nicht umsonst gleich dahinter. Es ist nämlich genau die Geschichte, wie geht es weiter nach dem Evangelium. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wie geht es dann weiter? Die Geschichte im Grunde genommen, Anfang der Kirche, wie ist die Kirche überhaupt entstanden? Wie sind Gemeinden überhaupt entstanden? Und wie hat sie sich angefangen haben, auszubreiten über die Erde? So, und da wird geschildert. Und das auch nicht aus Sicht von wegen, da geschah das und da geschah das. Es werden eigentlich immer Personen beschrieben. Es wird anhand von Personen beschrieben und daran kriegen wir dann mit, wie entwickelt sich das. Dann kommt eine ganz andere literarische Form. Und da möchte ich euch auch darauf hinweisen, die Bibel ist nicht überall gleich. Die hat unterschiedliche Schriften. Eine, so wie ich eben erzählt habe, Evangelien und auch die Apostelgeschichte, ist mehr Erzählung. Ja, was ist passiert? Und dann kommen Briefe. Und Briefe sind was ganz anderes. Ja, wenn du einen Brief schreibst, dann weißt du, du bist der Schreiber, aber du hast auch immer einen Adressaten. Das heißt, du schickst den Brief irgendwo hin. Ja, ganz früher habe ich mal Liebesbriefe geschickt. Die waren nur für eine Person bestimmt. Die sollten nicht von allen gelesen werden. Die sollten nur von meiner Freundin gelesen werden. Ja, oder auch wenn ich einen Brief an irgendeine Behörde schreibe, dann ist sie an diese Behörde, dann ist sie für die gedacht. Und das ist bei den Briefen nicht anders, auch wenn die Personenzahl nicht unbedingt so eng und begrenzt ist, also nicht nur an eine Person, manches Mal auch das. Aber das müssen wir bei den Briefen immer bedenken. Es hat einen Adressaten. Der Brief ist für die geschrieben. Und da muss man immer überlegen, so, was ist der Adressat, wer ist das, was war da besonders? Was zeichnet diese Gemeinde aus, die diesen Brief gekriegt hat oder die Person, die den Brief gekriegt hat? Warum schreibt derjenige, der diesen Brief schreibt, an diese Person? Ja, das muss man bei diesen Briefen aber mit bedenken. Und auch, sie sind vor 2000 Jahren geschrieben. Wir denken manches Mal so, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir sie aus unserer heutigen Zeit, aus unserer Kultur, so wie wir leben, wie das für uns normal ist, aber diese Briefe sind vor 2000 Jahren geschrieben und da war eine vollkommen andere Kultur, da war ein vollkommen anderer Umgang miteinander, da herrschen ganz andere Sitten als heute. Und deswegen können wir nicht alles, was in den Briefen geschrieben steht, als Gebot für heute einfach übernehmen und sagen, so, das steht da, also müssen wir das so genau wörtlich übernehmen. Sondern da müssen wir einfach häufig gucken, das ist für die Zeit damals und das hat auch bestimmte Gründe. Ja, die wir nicht unbedingt immer gleich in der Bibel finden, aber wir können nicht alles eins zu eins übernehmen. Aber vieles, was da drin steht, gilt für uns heute ganz genauso. Es gibt viele, viele Dinge, auch rein verstandesmäßig, was unseren Glauben stärkt, was wir, unserem Glauben auch Verständnis gibt, auch wie wir miteinander umgehen sollen. Abendmahl zum Beispiel, das ist eine Sache, die war nicht nur für damals, die gilt immer heute, immer noch genauso oder viele andere Dinge, wie wir miteinander umgehen sollen und so weiter. Da gibt es also viele allgemeine Dinge auch. Und dann kommt der große Schluss der Bibel, die Offenbarung. Und manch einer sagt, das ist das Buch mit den sieben Siegeln. Das verstehe ich sowieso nicht. Da gehe ich erst gar nicht ran. Und da will ich dir die Angst nehmen. Ja, die Offenbarung ist wirklich ein besonderes Buch. Da stecken auch viele verschiedene Sachen drin. Es ist ein prophetisches Buch. Das heißt, es blickt in die Zukunft. Das, was noch geschehen wird. Und im Grunde beschreibt es das Ende von dem, was zu Anfang in der Bibel beschrieben ist. Nämlich die Bibel enthält im Grunde auch die ganze Menschheitsgeschichte. Vom Anfang, wie ist überhaupt die Menschheit entstanden? Und die Offenbarung bringt im Grunde den Abschluss, wie kommt sie zum Ende? Also von daher auch ein logischer Schluss. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, die Bibel ist, auch wenn sie aus 66 Büchern besteht, trotzdem eine Einheit. Und Gott wusste und hat die richtigen Bücher in die richtige Reihenfolge gebracht. Und die Offenbarung ist das logische Ende. Die Offenbarung, prophetisch, prophetischer Text, das finden wir nicht nur in der Offenbarung, aber prophetische Texte haben Besonderheiten. Da werden Gleichnisse gebraucht. Zum Beispiel, da werden Tiere beschrieben anstatt von Menschen. Und da gilt es zu deuten, wer ist damit gemeint und so weiter. Dann werden Gleichnisse beschrieben, Situationen, die anhand von Naturereignissen und so weiter geschrieben werden, die aber in Wirklichkeit ganz anders ablaufen. Also Gleichnisse, Jesus hat auch manche Gleichnisse gebracht. Also manches, was gedeutet werden muss. Aber nicht die ganze Offenbarung ist so geschrieben. Wir können vieles darin sehen und entdecken, was tatsächlich auch so gemeint ist, wie es geschehen wird. Also es lohnt sich, die Offenbarung zu lesen. Ja, und da kommen auch furchtbare und schreckliche Dinge drin vor, weil sie werden am Ende der Zeit geschehen. Und ich finde es immer gut, wenn ich das vorher weiß, es wird da was passieren. Und trotzdem brauche ich keine Angst davor zu haben, denn die Offenbarung ist ein Buch, wo Gott uns Mut macht. Erstens, das Böse wird nicht siegen, sondern die Bösen werden ihre gerechte Strafe kriegen und verurteilt werden. Und Gott hat alles in seiner Hand. Ihm entgleitet nichts. Manchmal hat man ja so das Gefühl, das Böse nimmt Überhand und wir können uns nicht dagegen wehren. Nein, Gott hat immer alles in seiner Hand. Und in der Offenbarung wird uns das deutlich. Er wird ein Ende setzen dem Bösen und das Gute wird weitergehen. Und er wird das Ganze gestalten. Also Offenbarung lohnt sich zu lesen, auch wenn wir nicht gleich alles begreifen. Auch die chronologische Reihenfolge, wann passiert eigentlich was? Es ist gut zu wissen, was da drin steht, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es genau passieren wird. Wenn es passieren wird, dann wirst du es entdecken, wenn du die Offenbarung kennst. Dann wirst du sehen, aha, das war das. Und dann bist du vorbereitet. Wenn du sie nicht kennst, weil du dich nicht traust, sie zu lesen, bist du nicht vorbereitet. Es lohnt sich also auf jeden Fall auch, die Offenbarung zu lesen. Hab keine Angst davor, auch wenn du nicht alles verstehst. So, jetzt habe ich ein bisschen das Neue Testament auch so ein bisschen Überblick gegeben. Wie lese ich jetzt? Jetzt geht es um praktische Dinge. Wie kann ich lesen? Und jetzt dürfen sich schon mal zwei vorbereiten, die ersten beiden Bibelstellen rauszusuchen. Wer sich traut, die dann auch laut vorzulesen, darf sich schon mal bereit machen. Kommt gleich. Ich empfehle, ganze Bücher zu lesen, nicht nur einen kurzen Abschnitt, nicht nur einen kurzen Absatz oder nur einen Vers, sondern immer ganze Bücher, damit du einen Zusammenhang kriegst, damit du weißt, in welchem Zusammenhang steht das eigentlich. Du musst die Bücher nicht komplett in eins gleich durchlesen, du darfst durchaus die nacheinander lesen. Ja, wie du das schaffst, es gibt auch keine Vorgabe, du musst 3 Verse am Tag lesen oder 5 Kapitel am Tag. Vergiss das. Du liest das so, wie es für dich richtig ist und für dich passt. Das Wichtige dabei ist nicht irgendwie eine bestimmte Menge zu lesen, sondern viel wichtiger ist, dass das, was du liest, auch wirklich verstehst, aufnimmst, weißt, was du liest. Ich sage nicht unbedingt alles gleich begreifen und verstehen, weil da kommen wirklich Dinge auch drin vor, die du zu Anfang erstmal gar nicht einordnen kannst und nicht verstehen kannst. Es lohnt sich, die Bibel öfter mal zu lesen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich sie inzwischen von vorne bis hinten gelesen habe. Nach dem ersten Mal kann ich sagen, vielleicht habe ich 2% verstanden. Mit der Zeit ist das ein bisschen gewachsen. Inzwischen weiß ich viel, viel mehr. Und jedes Mal entdecke ich neue Dinge, neue Zusammenhänge. Ach, das ist halt, manches Mal entdecke ich Bibelstellen, da denke ich, die habe ich noch nie gelesen. Also, das ist eine Schatzkiste, sage ich ja. Und wir entdecken immer wieder neue Schätze, ja, die sich vorher meinen Augen verborgen haben, obwohl ich sie gelesen habe, trotzdem nicht irgendwie aufgenommen habe. Das lohnt sich in jedem Fall. So, es lohnt sich, sie täglich zu lesen, jeden Tag. Und es ist gut, wenn man sich eine feste Zeit nimmt. Wenn man jetzt morgens den Tag anfängt und sagt so, ja, mal gucken, ob ich heute irgendwann dazu komme, irgendwo eine Pause wird ja so, dann kann ich dir ziemlich versprechen, dass du diese Pause nicht findest. Es gibt immer was anderes zu tun. Und wenn du Hunger hast noch nach der Bibel, dann wirst du diese Zeit noch finden. Aber mit der Zeit, je länger es dauert und je länger du die Bibel liest und wenn du dann mal irgendwo an die Geschlechtsregister kommst, dann hast du keine Lust mehr. Und da braucht es eine gewisse Disziplin und es ist gut, eine Disziplin zu haben und zu sagen, ich lese jetzt trotzdem weiter, weil es tut mir gut, auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht begreife, aber es tut mir gut. Es stärkt mich, ja, weil es ist Kraft drin. Es hilft, Bibellesepläne dazu zu verwenden. Es gibt ganz viele verschiedene Bibellesepläne für Anfänger, für Fortgeschrittene und es lohnt sich tatsächlich, da, weil da ist ein gewisses Maß vorgegeben, nicht zu viel. Und es gibt Bibellesepläne, die führen dich in einem Jahr durch die Bibel. Musst du aber nicht nehmen. Gerade zu Anfang würde ich dir das gar nicht unbedingt empfehlen, sondern wie gesagt, lies so viel, wie du kannst. Und das reicht, wenn du das in 2 oder 3 Jahren mit einmal durchliest. Ja? Und wenn du ein bisschen vertraut bist mit der Bibel, dann kannst du auch solche Bibellesepläne nutzen. Musst du nicht, aber ist ein gutes Hilfsmittel. Dann tatsächlich auch einem Jahr mal, immer wieder, jedes Jahr einmal die Bibel lesen. Lohnt sich. Kann ich dir nur sagen. Es ist gut, sich Notizen zu machen dabei. Warum? Das, was ich schreibe, behalte ich viel mehr und besser als das, was ich nur lese. Und das, was ich höre, behalte ich auch besser. Deswegen habe ich letztes Mal schon gesagt, es ist gut, auch die Bibel laut zu lesen. Auch wenn ich meine eigene Stimme höre. Ich nehme es besser auf. Ja? Es kommt vor, aus eigener Erfahrung, ich lese was und in dem Moment überlege ich kurz danach, was hast du da eigentlich gelesen? Ich habe es gelesen und überhaupt nicht aufgenommen. Deswegen, es lohnt sich, das laut zu lesen. Und dann mach dir Notizen. Was ist dir klar geworden? Was ist dir groß geworden? Was ist dir wichtig geworden? Oder auch, was habe ich nicht verstanden? Auch das, notier dir das. Ich weiß, ich habe viele Bibelstunden, Hauskreise gemacht oder sowas. Ja, Mensch, da neulich war doch was. Und es fällt dir dann nicht mehr ein. Aber wenn du dir Notizen gemacht hast, dann hast du das da und dann kannst du die Frage stellen. Und das ist gut, sich darüber zu unterhalten, auch mit denen, die schon öfter mal Bibel gelesen haben. Tausch dich aus darüber. Das ist sinnvoll. Und wisst ihr, wozu das noch mitdient? Ich gehe jetzt zwar viel aus Bibellesen ein, aber auch das Gebet ist ungeheuer wichtig. Und wenn du dir irgendwas groß geworden ist und du schreibst das auf, dann ist das eine gute Grundlage, auch nachher mit Jesus darüber zu reden. Das ist eine super Sache. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist, bitte den Heiligen Geist, bevor du betest, dir das Wort aufzuschließen bzw. dir zu erklären. Das ist seine Aufgabe. Und deswegen 2 Bibelstellen jetzt. 1. Korinther 1, 18 bis 19. Wer hat die rausgesucht? Ja, dann komm dahin und dann liest mal, was da steht.
Ein bisschen klein. Also, hier steht, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klügen. Ich werde sie verwerfen.
Genau. Das war's. Dankeschön. Warum diese Bibelstelle? Weil dieses Buch ist nicht ein Buch wie jedes andere. Und du wirst es nicht alleine mit dem Verstand begreifen können. Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt, nicht nur kluge Leute, die haben es von vorne bis hinten gelesen und nicht begriffen. Es muss geistlich beurteilt werden. Da steckt Geist drin. Und ich kann es nur verstehen, wenn ich es geistlich beurteile und nicht menschlich beurteile. Und deswegen, das Wort vom Kreuz ist ein, Unsinn für die, eine Torheit, genau. Es gibt verschiedene Übersetzungen, deswegen, ja. Es ist Unsinn für die, die verloren gehen, das heißt, die nicht glauben, die nicht an Jesus glauben, die den Heiligen Geist bei ihrer Bekehrung nicht bekommen haben. Aber jeder, der sagt, Jesus, ich will dir folgen, der bekommt Heiligen Geist und der ist verständig. Der kann es geistlich beurteilen. Ja? Deswegen ist es so nötig, auch zu sagen, so Heiliger Geist, bitte zeig es mir. Und die nächste Stelle, Johannes 16, Vers 13, bitte von hier vorne, weil dann geht das auch mit auf die Aufnahme drauf. Nee, hier direkt ans Mikro, sonst.
Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten.
Genau. Und noch weiter? Der Vers ist noch nicht ganz zu Ende.
Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen.
Genau. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, uns in alle Wahrheit zu führen. Das sagt Jesus über den Heiligen Geist. Dieses Kapitel ist, was Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand schicken. Und da beschreibt er dann die Aufgaben des Heiligen Geistes. Und das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, uns in die Wahrheit zu schicken. Also hab keine Angst, wenn du irgendetwas nicht verstehst in der Bibel, wenn du es liest. Du darfst sofort den Heiligen Geist bitten, erklär es mir. Und das geht mir manchmal immer noch so. Es gibt Stellen, wo ich nicht gleich auf Anhieb sagen kann, das und das ist damit gemeint. Dann bitte ich den Heiligen Geist. Und dann gehe ich in die Ruhe, dann höre ich auf ihn, dann unterhalte ich mich auch mit ihm. Ja? Und dann kann er mir Dinge offenbaren. Manches Mal tut er das, manches Mal braucht das noch eine Zeit. Vielleicht bin ich noch nicht reif, das wirklich zu ergreifen in der ganzen Fülle. Das ist nicht schlimm. Ich weiß, der wird mich in alle Wahrheit führen. Und das Zweite, was da stand, er wird auch vom Zukünftigen reden. Wir denken immer beim Heiligen Geist, wenn er vom Zukünftigen redet, das sind Geistesgaben, Prophetie, die er uns gibt. Ja, das auch. Aber jede Geistesgabe muss anhand des Wortes geprüft werden. So, er wird uns nichts Neues offenbaren, sondern das, was bereits geschrieben steht. Es muss mit der Bibel übereinstimmen. Und darum ist es so notwendig, ja, das ist nicht nur, er wird uns auch aus der Schrift heraus Dinge zeigen und offenbaren. Manche Geistesgaben können nur anhand der Schrift gedeutet werden. Ich habe eben schon darauf hingewiesen, prophetische Rede in der Bibel ist häufig Bilder oder Gleichnisse. Und die gebraucht der Heilige Geist auch bei Offenbarungen, bei Geistesgaben. So, und wir können sie am besten deuten, wenn wir in der Bibel wissen, was ist damit gemeint. Wenn es in der Bibel schon beschrieben ist. Zum Beispiel ein Beispiel, Wasser oder Meer in der Offenbarung bedeutet nicht das Meer, was wir kennen in Atlantik, sondern Völkermassen. Ja, das ist so ein Bild, was da gebraucht wird, was man dann nur aus dem Zusammenhang heraus begreift. Da ist nicht Wasser mit gemeint, sondern da sind Völker mit gemeint, viele Völker. So, und wenn wir das wissen, so, da ist es eine Deutung, die wir in der Bibel finden, auch erklärt finden. Und wenn dann Jesus uns ein Meer zeigt oder der Heilige Geist uns ein Meer zeigt, dann können wir sagen und überlegen, okay, es kann natürlich auch Meer gemeint sein, aber da können wir sagen, vielleicht ist es auch gleichnishaft gemeint und es meint Völker. Ja? So, deswegen brauchen wir die Bibel auch zum Erklären von Geistesgaben und deswegen ist es wichtig, die Bibel auch zu kennen. Ich würde sogar sagen, lebenswichtig. Für jeden Christen ist es in jedem Falle lebenswichtig. So, die nächsten 5 Bibelstellen, da würde ich gleich, ich wollte es nur gleich von vornherein sagen, die sind demnächst dran, also da dürft ihr euch schon bereit machen. Zu Anfang meines Glaubenslebens, ich habe euch eben schon erzählt, ich habe das Alte Testament schon gleich zu Anfang gelesen, bin erst eigentlich später zum Glauben gekommen, aber ich habe es immerhin schon vorher gelesen und zu Anfang habe ich gedacht, nachdem ich dann das Neue Testament gelesen habe, das ist für mich maßgeblich. Das Alte Testament, ja, kann man lesen, aber ist nicht so wichtig. So, das war meine anfängliche Überzeugung. Inzwischen bin ich da ganz weit weg von. Ich sage, das Alte Testament ist genauso wichtig wie das Neue Testament. Auch wenn ich mit dem Neuen anfange und das Neue, um Jesus zu begreifen und zu kennenzulernen, ist es wirklich wichtig, erst das Neue Testament zu lesen. Aber wenn ich das Neue gelesen habe, dann ist es auch gut, das Alte zu lesen, weil das gehört zusammen. Wir wissen, wer die Geschichte vernachlässigt, der wird auch die Zukunft nicht verstehen. Manche Dinge, die heute in Deutschland passieren, AfD, Nazis, solche Dinge, wenn du in andere Länder kommst, da wird ganz anders mit solchen Dingen umgegangen. Warum hängen wir hier nicht gerne eine Flagge auf, eine Deutschlandflagge? In Deutschland ist das echt ein Manko. Wir sind nicht stolz auf Deutschland. Wir hängen die Fahnen nicht einfach so hin und sagen, wir sind Deutsche. Wir haben eine Vergangenheit. Ja? So, und das ist in der Bibel auch so. Und das Alte Testament beschreibt die Vergangenheit. Und ich kann das Neue im Grunde genommen nicht vollständig verstehen, wenn ich das Alte nicht mit berücksichtige und nicht mit anschaue. Es gehört zusammen. Menschheitsgeschichte gehört zusammen. Ich muss wissen, warum ist Jesus eigentlich gekommen. Und wenn ich dann den Sündenfall überhaupt nicht wahrnehme und nicht mitgelesen habe, dann weiß ich auch gar nicht, wovon soll ich eigentlich erlöst werden. So, deswegen gehört das dazu und ist wichtig. So, und AT ist das Alte Testament, abgekürzt AT, ist eine Schatzkiste für sich. Ja, das Ganze ist eine Schatzkiste, aber das AT ist nochmal eine extra Schatzkiste für sich. Und es gibt auch ganz besondere Bücher im Alten Testament. Auch wenn es anfänglich tatsächlich ähnlich wie die Evangelien mit Geschichte anfängt. Ja, wie ist die Erde entstanden, wie sind die Menschen entstanden, Tiere. Und dann geht es mit Adam und Eva los. Und da würde ich ganz gerne jetzt mal die erste. Du hast dich schon bereit gemacht, sehr schön. 1. Mose 26 bis 28.
Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Mensch nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben.
Super, vielen Dank. Das liest sich gut, ne? So geht das weiter. Das kann man gut lesen, das kann man auch gut verstehen. Da kann man auch einen größeren Abschnitt lesen, ohne gleich müde zu werden. Aber es gibt immer wieder zwischendurch, nicht als einzelne Bücher, sondern in den Büchern, Geschlechtsregister. Und zwar auch hier, kurz nach dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, kommt ein Geschlechtsregister. Wer mag das mal lesen? 1. Mose 5, das habe ich jetzt 1 bis 8, genau. Eva.
Alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und folgte Enos. Und Seth lebte 1. Mose 5, 5 bis 8.
Nee, 5, 1 bis 8 hatte ich gesagt, genau. Du hast jetzt bei Vers 5 angefangen, genau.
1 bis 8, entschuldigt. Genau. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge. Danke, bitte, danke. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth. Und die Tage Adams, nachdem er Seth gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enos. Und Seth lebte, nachdem er Enos gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Seths betrugen 912 Jahre. Dann starb er.
Und so geht's weiter. Eine ganze Reihe. Wisst ihr, dass das unsere Urväter sind? Das ist unser Geschlechtsregister. Auch wenn das schon tausende von Jahren her ist, von denen stammen wir ab. Wir alle. Und ihr seht, auch da, es ist nicht uninteressant, das zu lesen, alleine, wie alt die damals geworden sind. Wir sterben mit 80, 90, vielleicht 100. Die sind 800, 900, über 900 Jahre alt geworden. Da kann man sich zum Beispiel schon mal fragen, warum war das zu Anfang so und wieso ist das später anders geworden? Können wir bis auch in der Bibel nachlesen. Aber das machen wir nicht. Das dürft ihr dann selber machen. Aber das sind so Sachen, da fragst du dich natürlich, stimmt das jetzt, was da steht? Oder hat das eine bestimmte Ursache? Ich glaube, dass das stimmt, was da steht. Und ich weiß, dass es eine Ursache hat. Und dann gibt es Gesetzestexte. Wer liest schon gern Gesetze? Mein Sohnemann, weil der hat Jura studiert und der braucht das für seine Arbeit. Ich mag keine Gesetzestexte, schon alleine, wie sie formuliert sind. Ja? Aber es gibt Gesetzestexte, die kennt ihr auch. Und die stehen in der Bibel. Ich wollte eigentlich den ganzen Abschnitt lesen, aber ich traue euch mal heute nur drei Verse zu. Vielleicht erkennt ihr, was da steht. Wer liest 2. Mose 20, 1-3? Ja, Friedchen, dann kommen wir nach vorne, genau.
Also 2. Mose 20, ab Vers 1. Ne?
Ja, geh mal hier ans Mikro dran, weil dann wird das auch mit aufgenommen. Genau.
Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland und aus dem Diensthause geführt hat. Habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf der Erde, oder des, das im Wasser unter der Erde ist.
Danke, Friedchen. Ich habe extra gesagt, nicht die ganzen Verse. Wisst ihr, was da steht? Was das ist? Das ist nur der Anfang davon, es geht noch weiter. Das sind die 10 Gebote. Wir kennen die immer eigentlich in der Form, wie sie Luther aufgeschrieben hat, und sie sind längst nicht so umfangreich. Das sind die original 10 Gebote. Und das, wie gesagt, das geht bis Vers 17 weiter. Und da fänden wir sie auch. Zum Teil sind sie auch nicht lang. Du sollst nicht Ehe brechen, da gibt es nicht viel mehr. Aber zu Anfang ist sie viel länger. Das sind die 10 Gebote. Und die kennt eigentlich fast jeder. Ja? So, die stehen da drin. Und die sind für uns immer noch maßgeblich. Ja? Also solche Dinge, es stehen noch viel mehr Gesetze drin, die wollte ich euch jetzt nicht zumuten. Aber nur einfach mal, ja, das lesen wir auch in der Bibel und das ist auch wichtig. Ja, es gibt also auch innerhalb der Bücher, der 5 Bücher Mose, ganz viele verschiedene Texte, die wir natürlich auch verschieden beurteilen müssen. Und die sind auch nicht immer gleich zu lesen. Ja, manche sind spannend und manche sind eher nicht so spannend. Beschrieben wird... Ich wiederhole das nochmal, beschrieben wird die Menschheitsgeschichte im Alten Testament, aber besonders die Geschichte Israels. Ja? Sobald das anfängt, zu Anfang ist es im Grunde genommen die Geschichte der Menschheit tatsächlich, bis zu Abraham hin, und da fängt dann die Geschichte Israels an. Und die hat eine besondere Bedeutung auch für unser Heil, für die Heilsgeschichte. Dieser Plan Gottes, wie er uns erlösen will und auf welche Art und Weise. Deswegen ist es nicht unwichtig, auch die Geschichte Israels zu kennen. Und vieles, was Israel erlebt hat oder was Gott an ihnen getan hat, was Gott ihnen gegeben hat, sind zum Teil sinnbildlich Dinge, die wir im Neuen Testament wiederfinden. Geistliche Wahrheiten. Ja, also Stiftshütte anzugucken, da sind so viele geistliche Wahrheiten drin, die wir aber nur eigentlich erkennen können aus Sicht des Neuen Testaments. Ja? Sonst sagen wir, okay, das war ein Anbetungsort. Und ja, der hat ganz viele Fälle gehabt und der hat einen Zaun drumherum gehabt und so weiter. Aber wenn man das dann anfängt, geistlich zu erkennen und zu verstehen, dann erkennt man die Parallelen zum Neuen Testament hin. Und wir erkennen, dass das auch auf unser Leben zum Teil gedeutet werden kann. Also auch die Geschichte, die hier eben mit anklang, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Ich habe euch erlöst aus der Gefangenschaft. Die Deutung ist, ich war vorher in Sünde, versklavt in Sünde. Und Jesus hat mich rausgeholt aus der Sünde und in ein neues Land, nämlich in seine Herrschaft gebracht. Das ist die Deutung und das erkennen wir im Grunde genommen an der Geschichte Israels, wie sie aus der Versklavung herausgeholt worden sind und dann in ein verheißenes Land gebracht sind, wo Gott herrschen sollte. Ja? Das ist so die Deutung im Grunde genommen auch auf unser geistliches Leben. Von daher, das erkenne ich nicht gleich zu Anfang, aber das sind so Parallelen, das sind so Schätze, die man entdeckt mit der Zeit. Ja. Was gibt es noch? Das Buch Hiob ist ein ganz besonderes Buch, da gehe ich später nochmal in einer späteren Predigt drauf ein. Und dann gibt es Sammlungen im Alten Testament. Und zwar Sammlungen, die Psalmen sind eine Sammlung von Liedern, wobei ich würde sagen, vertonten, obwohl wir das nicht vertont finden in der Bibel, ne, aber vertonten Gebeten. Und zwar eine Bandbreite von Lob Gottes bis Verzweiflung, Not, Schrei zu Gott, Anklagen. Und da können wir uns manchmal drin wiederfinden. Und wir können manchmal Psalmen tatsächlich lesen als ein Ausdruck dessen, was in uns gerade stattfindet. Und das hilft uns, uns Gott gegenüber auszudrücken. Aber dazu muss ich sie erstmal lesen, damit ich sie überhaupt kenne und wahrnehme, was steckt da eigentlich drin. So, bei Psalmen, die sind in sich abgeschlossen. Das sind in sich abgeschlossene Lieder. Das ist also nicht das ganze Buch von vorne bis hinten durch gelesen, kann ich nicht lesen, hat keinen Zusammenhang, sondern das sind einzelne Lieder, die gesammelt sind. Und bei den Sprüchen ist das auch so. Sprüche sind Weisheitssammlungen von Weisheiten. Und einen lesen wir mal, Sprüche 11, 2 bis 4. Liest uns Andi vor.
Der Herr verabscheut Betrug, doch er freut sich an der Ehrlichkeit. Stolz wird in Schande enden, aus Demut aber folgt Weisheit. Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten. Das Leben der Betrüger aber wird durch Unehrlichkeit zerstört. Reichtum ist nutzlos am Tag des Gerichts, Gerechtigkeit aber rettet vor dem Tod.
Danke dir. Ihr merkt, das sind mehrere Weisheiten nacheinander gewesen. Das war also jetzt nicht ein Satz, sondern das ist wirklich eine Sammlung. Und da gilt auch nicht das, was ich vorhin gesagt habe, man muss die Verse immer im Zusammenhang sehen. Bei den Sprüchen gilt das nicht. Es gibt zwar auch zusammenhängendere Abschnitte bei den Sprüchen, aber in der Regel ist das eine Sammlung. So, ja, da ist ein Satz und das ist die Weisheit. Und da darf man drüber nachdenken. Ja, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das für mich? Ja, und daraus kann man lernen. Die Sprüche hat Salomo geschrieben und Salomo gilt als der weiseste Mensch, der jemals gelebt hat. Also wir können von ihm lernen, das sind die Sprüche. Ist eine Sammlung, das ist keine Geschichte. Das ist nur einfach so zum Bewusstsein. Und da musst du nicht drei Kapitel von lesen, dann hast du die 90% von dem wieder vergessen, was da eigentlich drin steht. Da darfst du dir einen nehmen und den ganzen Tag mal drüber nachdenken. Zum Beispiel. Genau. Ein Leckerbissen im Alten Testament ist das Hohelied der Liebe. Ein Leckerbissen, warum? Erstens, es geht um die Liebe und es ist auch sprachlich wirklich ein Leckerbissen. Es ist richtig Poesie. Es gibt auch Schriftsteller oder auch Literaturwissenschaftler, die sagen, das ist das schönste Buch, was jemals geschrieben worden ist. Früher wurde das manchmal ein bisschen verpönt, weil auch Man darin erkennt die Leiblichkeit, wie schön Gott uns als Menschen gemacht hat, auch im erotischen Sinne. Und das ist nichts Falsches. Und daran erkennen wir, wie Gott das gegeben hat. Das ist nichts Falsches. Nur wenn es im falschen Zusammenhang gebraucht wird, dann wird es schlecht. Aber innerhalb der Ehe ist das was Wunderbares. Und das lesen wir in einem Hohelied. Wunderschönes Buch. Und dann gibt es eine ganze Reihe prophetische Bücher im Alten Testament. Und ich habe eben schon prophetisch gesagt, so Prophetie zeigt die Zukunft auf. Häufig. Manchmal auch geht sie auf die Gegenwart ein und offenbart Dinge geistlich, ja, die uns menschlich gesehen verborgen sind. Auch das ist Prophetie. Ist nicht immer nur zukünftig, sondern auch gegenwärtig. Und die prophetischen Bücher im Alten Testament sind für die Zeit geschrieben und für die Zeit prophetisch. Aber vieles davon hat sich schon erfüllt. Und wir lesen das auch in der Bibel, was sich da erfüllt hat. Manches geht über die unmittelbare Zukunft der damaligen Schreiber weit hinaus und hat sich trotzdem schon erfüllt. Weil es ist schon so lange Zeit vergangen, aber es ist hunderte Jahre später erfüllt. Ja? So, auch da zum Beispiel Maleachi 3, Vers 1. Wer hat das gesucht? Ina.
Passt auf, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen. Und ganz plötzlich wird auch der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen.
Genau. Kommt euch das bekannt vor irgendwie? Hier ist von Johannes dem Täufer die Rede. Der dem Herrn den Weg bereiten wird. Das war die Aussage, die über Johannes, auch Jesus selber über Johannes gesagt, er ist der, der mir den Weg bereitet. Ja? Und das ist hier bei Maleachi geschrieben. Das ist die Prophetie darauf. Und die ist nicht in der unmittelbaren Zukunft von Maleachi geschehen, sondern tatsächlich erst viel später. Ja? So, das sind Prophetien, die wir da lesen. Und wenn wir das Neue Testament nicht kennen, das ist so ein Beispiel, wenn wir das nicht gelesen hätten, dann würden wir das gar nicht als Prophetie erkennen. Dann wüssten wir gar nicht, was damit gemeint ist. Ja? Und hier ist ja auch von Jesus die Rede, er wird zum Tempel kommen, es der Bote des Bundes, ja? der Bund, der Heilsbund, den Gott mit Israel geschlossen hat, und Jesus ist dieser Bote. Ja? Da ist also auch schon hier von Jesus die Rede, auch wenn er nicht wörtlich genannt wird. Aber da ist eine Weissagung. Und wenn ihr mal das Markus-Evangelium, die ersten Verse lest, dann findet ihr genau das wieder, was hier in Maleachi geschrieben ist. Wollte ich eigentlich noch dazu fügen, aber ich weiß, dass es jetzt sonst zu lang wird. Deswegen kürze ich das jetzt so ein bisschen. Prophetische Aussagen finden sich nicht nur in den prophetischen Büchern, sondern auch zum Beispiel in den Psalmen. Ja, also die tauchen überall mal auf, aber sind nicht immer sofort als solche erkennbar. Nur wenn wir, wie gesagt, das Neue Testament schon kennen und mit der Zeit wird uns vieles dann auch bewusst. Und manchmal ist es auch hilfreich, mal einen Kommentar zu lesen oder eine Erklärung zu lesen, wo dann der Hinweis da drauf ist. Ihr merkt, die Bibel ist nicht langweilig, oder? Sie besteht aus einer Vielfalt, nicht nur von Büchern, sondern auch verschiedenen Texten. Ja? Sprachlicher Eigenheiten, da bin ich jetzt gar nicht so genau drauf eingegangen, aber es gibt viele sprachliche Eigenheiten, stilistischen Besonderheiten und höchster Poesie. Es ist wirklich eine Schatzkiste, was sich lohnt zu lesen. Und ich möchte sie mal, um sie mal so ganz grob zu beschreiben, oder beziehungsweise es ist wie eine wunderschöne, großartige Komposition. Eine Komposition, wo jedes Wort eigentlich, jedes Buch seinen Platz hat und seinen Wert, seinen Klang, sage ich mal, seinen Klang trägt dazu bei. Und trotzdem, um einer so großartigen, auch großen Komposition Zugang zu finden, muss ich erstmal mich in Teilen, in Stückweise muss ich mich ihr nähern. Und Stück für Stück lerne ich diese Teile kennen. Und wenn ich sie dann insgesamt lese und immer wieder lese und immer wieder höre, dann klingt das. Und dann merken wir, wie schön das zusammengefügt ist und wie wunderbar das zusammenklingt und wie das auf mich wirkt. Ja, wenn du in einem Musikstück bist, also in so einer großen, großartigen Komposition, dann hat das eine Wirkung auf dich. Und das ist mit der Bibel zu vergleichen, die hat eine Wirkung auf dich. Und Gott hat sie so zusammengestellt, dass sie die richtige Wirkung auf dich hat. Wirklich eine wunderschöne Komposition. Und ich ermutige dich, und das ist jetzt auch wirklich das Schlusswort, ich ermutige dich, diese Komposition zu entdecken. Wühl in der Schatzkiste. Amen.